ARD.
SWR 1. Meilensteine. Alben, die Geschichte machten.
Bochum, was ist denn das für ein Titel?
Grönemeyer, der hat eigentlich angefangen, richtigen deutschen Rock-Pop zu machen oder Pot-Rock oder wie auch immer man das nennen mag.
Das war was, worauf die Leute im Pott gewartet hatten.
Tja, oft reicht schon eine Frikadelle und ein Kaffee für eine andere Realitätswahrnehmung.
Und er hat sein helles Licht bei der Nacht. Und er hat sein helles Licht bei der Nacht. Also Alkohol, ja, ist nicht so ganz so super, so insgesamt.
Ich bin Frank König. Hallo. Etwas Verwirrung gab es letztens zur richtigen Aussprache von Phil Lynott, dem Frontman von Thin Lizzy. War ja Thema in Folge 256 zu Black Rose, a Rock Legend. Guido Witzel hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass es im Netz auch Quellen gibt, in denen er Phil Lynott ausgesprochen wird. Danke dafür. Wir sind uns einig geworden, dass das eventuell ein Unterschied ist zwischen Irland, England und den USA, was die richtige Aussprache angeht. Die ARD-Aussprachedatenbank hat sich bei der Aussprache an den Kollegen der BBC orientiert. Und die Damen und Herren auf dieser Insel sagen laut BBC-Aussprachedatenbank Lynott hier zu hören. Niemand Geringeres als der alte Kumpel Gary Moore spricht den Namen seines Freundes hier aus.
Phil Lynott's birthday today.
Die Mutter von Phil, Philomena Lynott, hat die Aussprache gegenüber unserer BBC-Kollegin Miriam O'Gallaghan bestätigt. Und das hört man hier.
Well, my next guest this morning is Philomena Lynott. And that's how you pronounce it, as she just told me. Mother of Phil, the 70s rock icon, who lived an all too short but remarkable life.
Die ARD-Aussprachedatenbank ist immer unser Weg der Recherche. Trotzdem können natürlich auch mal Fehler passieren. Wir sind uns hier aber ziemlich sicher. Und falls euch mal was auffällt oder ihr was genauer wissen wollt, schreibt uns gerne an meilensteine@swr.de. Und dann war da noch in der Folge zu Parklife mein Spruch mit Saddam und Gomera. Ja, ich weiß, dass es eigentlich Sodom und Gomorra heißt, biblische Städte, in denen Unzucht und Unordnung geherrscht haben soll. Sodom und Gomera hat Ilse Kling vor gut 30 Jahren mal in der Lindenstraße gesagt und ich habe dann eben wegen der beschriebenen Ausschweifungen im Song Girls and Boys von Blur passend zu den 90ern Saddam und Gomera gesagt. Mein schräger Humor halt, danke für den Hinweis an Andreas Fischer. So, und jetzt zu dem Album, das vor 40 Jahren im Jahre 1984 in Deutschland Unglaubliches erreicht hat. Es hat sich damals über 2,75 Millionen Mal verkauft und lag damit hierzulande vor Michael Jacksons Megameilenstein Thriller. Die Rede ist von einem Album mit dem schnöden Titel einer Postleitzahl 4630. Und das stand damals klar für Bochum. Und das Erscheinen dieses Albums gehört laut deutscher Ausgabe des Rolling Stone zu einem der 50 Ereignisse, die den Rock'n'Roll verändert haben. Wow. Es war das fünfte Album von Herbert Grönemeyer. Vier Alben zuvor will Grönemeyer kaum jemand hören und auf einmal ist er der deutsche Superstar und er bleibt es bis heute. Die Musik auf 4630 Bochum ist zeitlos, auch wenn es das besungene Bochum so nicht mehr ganz gibt.
Bochum, ich komm aus dir.
Und was wäre das deutsche Radio, würde an einem heißen Sommertag nicht diese Nummer hier im Radio laufen.
Ah, ich drehe schon seit Stunden hier so meine Runde. Es trommeln die Motoren, es dröhnt in meinen Ohren. Ich finde keinen Parkplatz, ich komm zu spät zu dir, mein Schatz. Du sitzt bei Kaffee und Kuchen und ich muss weiter suchen.
Und auch wir Männer können uns selbst etwas entspannter sehen seit 1984 und Bochum.
Wann ist der Mannheim?
Ich begrüße aus der SW1 Musikredaktion Benjamin Brendebach und Nils Berkefeld. Hallo ihr zwei.
Hallo.
Schönen guten Tag.
Nils, was war los 1984 in der Welt? Ja, jetzt habe ich es überhaupt erst verstanden. Nils, was war los 1984 in der Welt, in der Musik und speziell bei Herbert Grönemeyer?
Ja, fangen wir mal an mit der Karriere von Herbert. Herbert Grönemeyer hatte vor Bochum schon vier Alben aufgenommen bei der Plattenfirma Intercord und die waren sensationell unerfolgreich. Also zumindest die ersten drei haben überhaupt gar keinen interessiert. Grönemeyer hat damals ein paar Konzerte gegeben, teilweise vor 20 Leuten. Also das war eigentlich zum Scheitern verurteilt. Das fand auch seine Plattenfirma und hat den Vertrag dann gekündigt. Aber irgendwie hat die EMI in Köln gedacht, naja, vielleicht wird aus dem doch noch was und hat ihn dann unter Vertrag genommen. Und das Ergebnis, darüber reden wir heute, Bochum. Und wir sind im Jahr 1984, da ist dieses Album rausgekommen. Und das Jahr ist geprägt von so Worten wie Waldsterben, saurer Regen und Umweltauto. Das waren die Wörter des Jahres. Und das Wetter hat im Sommer 1984 auch ziemlich verrückt gespielt. Da gab es Dauerregen und Luft- und Wassertemperaturen von gerade mal so 12 Grad an der Nord- und an der Ostsee. Leere Strände, das war so das Bild des Sommers 1984. Und politisch war der Kalte Krieg auf seinem Höhepunkt. Die Russen haben damals so viele Waffen wie selten zuvor produziert. Da muss man jetzt auch noch mal ein paar Monate zurückgehen. Im Oktober 83 gab es auch eine riesige große Friedensdemo in Bonn gegen den NATO-Doppelbeschluss mit 500.000 Menschen. Auch das ist so ein Zeitereignis, was auch in diese Plattenproduktion so ein bisschen mit reinspielt. In der Hitparade waren damals so Songs wie Born in the USA, da kam das Album im Juni 1984 raus. Alphaville, Big in Japan, kam auch raus im Januar 1984, war ein Riesenhit. Nena, Fragezeichen, Album und Song kam raus. Und Depeche Mode, People are People.
Ja, und dann, ich glaube, von den genannten Alben haben wir auf jeden Fall noch Born in the USA von Bruce Springsteen als Meilenstein abrufbar. Wir verlinken es in unseren Shownotes.
Genau, und dann gab es natürlich eine Wahnsinnsablösesumme im Sport. Karl-Heinz Rummenigge ist zu Inter Mailand gewechselt und dafür musste Inter Mailand 10 Millionen Ablösesumme zahlen. Unglaublich, war eine riesige Summe. Und im Kino lief die unendliche Geschichte. Ja, und im Pott, also im Ruhrgebiet, da wo unser Meilenstein-Album spielt, da hieß und heißt das Zauberwort Strukturwandel. Ja, muss man mal so ein bisschen zurückgehen, so vor 100 Jahren, da war der Ruhrpott geprägt von Kohle- und Stahlindustrie und vom Bergbau. Also eine Region, in der sehr viele Arbeiter körperlich und sehr anstrengende Arbeit leisten mussten. Das war jetzt im ländlichen Gebieten auf andere Weise durchaus ähnlich, aber auf jeden Fall war es im Ruhrgebiet, kam dann noch die schlechte Luft dazu, ne? Kohle und Stahl, das ist alles dann einhergegangen mit viel Rauch, gesundheitsschädlichen Emissionen und diese Abgase, die haben dann auch für ein insgesamt sehr graues und tristes Stadtbild gesorgt, weil natürlich dieser ganze Rauch sich dann auch auf den Häuserfassaden so ein bisschen abgesetzt hat. Also es war schon eine ziemlich graue Gegend. Und in den 50er Jahren gab es dann die erste Krise. Die Kohle wurde anderswo auf der Welt günstiger abgebaut und dann gab es erste Entlassungen. Und Ende der 60er, Anfang der 70er, da fängt das Land NRW dann an, diesen Strukturwandel anzuschieben. Also den Ausbau des Dienstleistungssektors, neue Grünflächen und Naherholungsgebiete werden da geschaffen und entstehen auf alten Grubengeländen. Und das alles zieht sich über mehrere Jahrzehnte, ja fast bis heute hin. Aber 1984 war dieser Wandel halt in der Lebenswelt der Menschen im Pott, also richtig gerade mittendrin, auch in Bochum.
Benjamin, warum ist 4630 Bochum für dich ein Meilenstein?
Naja, weil es einmal der Durchbruch halt für Herbert Grönemeyer war, also nicht nur kommerziell, sondern auch künstlerisch. Also bei dem Album hat er auch seine Band gefunden, mit der er bis heute zum großen Teil zusammenspielt. Er hat seinen Stil gefunden, er hat sich eigentlich gefunden. Und es ist auch eines dieser Alben, die irgendwie deutschsprachige Rockmusik neu definiert haben. Also zumindest einen Teil davon. Also Westernhagen, der war damals schon eher der Bluesrocker, Lindenberg, selbsternannter Panikrocker mit so ein bisschen punkigen Anklängen. Dann gab's die Neue Deutsche Welle, die ja auch eher, sagen wir mal, auf Unterhaltung aus war. Peter Maffay war der Schlagerrock und Grönemeyer, der hat eigentlich angefangen, richtigen deutschen Rock-Pop zu machen oder Pot-Rock oder wie auch immer man das nennen mag. Aber er hat sowas ganz Eigenes geschaffen und das ist er bis heute geblieben und das ist bei diesem Album eigentlich entstanden.
SWR1 Meilensteine Podcast gibt's auch in der ARD Audiothek und wer ihn dort abonniert, verpasst keine Folge. Steigen wir ins Album ein mit dem Opener und Titeltrack. Bochum, klar gesungen bis zum heutigen Tage vor jedem Heimspiel des gleichnamigen VfL. Eine Hymne an die Stadt, die Menschen und den Verein. Der Song kommt ohne großes Instrumental-Intro aus. Die Botschaft des Songs ist heute sprichwörtlich für das Ruhrgebiet tief im Westen, wo die Sonne verstaubt, auch wenn da heute höchstens noch Sahara-Staub den Himmel bedeckt. Man hat sofort ein Bild vor Augen. Hier ist Bochum.
Tief im Westen, wo die Sonne verstaubt, ist es besser, viel besser als man glaubt. Tief im Westen, tief im Westen.
Und wie wir nach diesem Intro mitgenommen werden in den Maschinenraum einer Stadt. Das ist schon Kino im Kopf. Der Pulsschlag aus Stahl wird musikalisch spürbar.
Du hast einen Pulsschlag aus Stahl. Man hört ihn laut in der Nacht. Bist einfach zu bescheiden. Dein Grubengold.
Herbert Grönemeyer ist in Clausthal-Zellerfeld im Harz geboren, aber in Bochum aufgewachsen. Man darf vermuten, dass eine Hymne über Clausthal oder den Harz nicht so eingeschlagen wäre, aber auch selbst Bochum schien als Stadt für eine hymnische Liebeserklärung ungeeignet, meinte jedenfalls die Plattenfirma Nils.
Naja, also die Plattenfirma hat gesagt, Bochum, was ist denn das für ein Titel? Also Grönemeyer hat das im Interview selber so erklärt, dass Bochum für Deutschland quasi sowas wie Kasachstan ist. Aber Grönemeyer hat sich da nicht beirren lassen, der hatte den richtigen Riecher und das ist dann ja tatsächlich zu einer Hymne geworden. Über London, Berlin, Rio oder New York, da gibt's hunderte Songs, sogar über Köln unzählige musikalische Liebeserklärungen, aber über Bochum und das Ruhrgebiet nur eine. Und da kamen dann mehrere Dinge zusammen. Das war was, worauf die Leute im Pott gewartet hatten, diese Sehnsucht, dass mal jemand mehr oder weniger liebevoll auf das blickt, was für Millionen Menschen dort die Heimat ist. Das war so ein Song von einem, der da aufgewachsen ist, also dieses berühmte Einer von uns. Und das waren Zeilen, wo jeder auch mitsingen kann. Bochum, ich komme aus dir, Bochum, ich hänge an dir. Ja, und wie tief diese Hymne in die Herzen der Menschen geht, das merkt man, wenn man zum Beispiel bei einem Grönemeyer-Konzert im Stadion steht und 20.000 Menschen um einen herum dieses Lied singen. Und bei seinen Konzerten lädt Herbert Grönemeyer das ja immer noch so ein bisschen mit auf, indem er vorher noch das Steigerlied, dieses berühmte Bergmann-Lied anstimmt. Und er hat sein helles Licht bei der Nacht. Und er hat sein helles Licht bei der Nacht schon angezündet, schon angezündet.
Ja, oh, singen dann alle. Sensationell, danke dafür. Ja.
Und da singen dann alle auch richtig schön mit. Und auch wenn man nicht aus Bochum kommt, dann schwappt in diesem Moment so eine Welle von Heimatliebe durch Stadion. Und das ist schon extrem berührend, weil in dem Moment kannst du diese Emotionen auch auf deine eigene Heimat übertragen. Also Bochum ist tatsächlich auch so eine Heimatliebe-Hymne für alle. Und Grönemeyer macht das halt stellvertretend am Beispiel Bochum. Und dann kommt noch ein anderer Aspekt dann mit rein. Seit Anfang der 80er ermittelt ja Kommissar Schimanski im Tatort und der hat dem Pott dann auch noch so einen coolen Anstrich gegeben. Also da kam alles zusammen.
Mhm. Es gibt ja doch durchaus aber auch Rocksongs, die nicht nur die schillernden Städte beschreiben, Benjamin.
Ne? Wollte also, gerade sagen, das hat ja durchaus auch Tradition, sei es jetzt auch irgendwie aus dem amerikanischen Luckenbach, Texas oder so, gibt es ja auch. Oder nimm hier Take It Easy, Winslow, Arizona. Und in Deutschland, das hat zum Beispiel Bab, haben das ja wunderbar rübergebracht mit Südstadt verzähl nix. Wobei sie da natürlich eher ein bisschen auf ihre Südstadt schimpfen. Während Grönemeyer Bochum ein Denkmal gesetzt hat, schimpfen sie bei der Südstadt. Aber das ist auch sehr ähnlich. Also man kann sich damit einfach, wie du schon sagst, Bochum wird dann einfach zur Heimat für jeden. Oder genauso auch Südstadt. Man kann sich da so reinfühlen. Also das macht das dann auch so ein bisschen nahbarer als eben London oder New York oder Bangkok.
Eben, weil da gibt es halt so viele, ne? Also da gibt es so wahnsinnig viele Songs. Deswegen ist es, glaube ich, tatsächlich so, wenn es so einen Song für einen Ort, für eine Region gibt, der dafür steht, der wird dann auch ganz schnell auch selbstständig, also verselbstständigt sich dann zu so einer Hymne, ne?
Jetzt muss man natürlich auch sagen, dass der Song einfach auch extremst gut geschrieben ist und gut gemacht ist. Also der ist halt einfach, Es ist ja nicht einfach nur ein Song über.
Nein, nein, es ist kein Bochum, Automatismus.
Es ist wirklich einfach gut gemacht, gut geschriebener Song.
Das ist kein Automatismus. Das wird nicht automatisch eine Hymne. Aber wenn dann Faktoren zusammenkommen und ein Faktor ist sicherlich auch der gut geschriebene Song. Wir kommen ja später auch nochmal drauf, warum der so gut ist.
Ja.
Ist das schon. Aber richtig. Jetzt hören wir erstmal in die Südstadt rein, oder?
Ja.
Ich stelle dir, sage ich hing noch an dir. Weil du hast mich tatsächlich fasziniert. Komm, Südstadt, erzähl nix. Du machst halt dann mal die Schusstricks. Mach dir die Platte, die durchblickst. Hey, erzähl nix.
Ah, genau. Südstadt Verzehrnix, das klingt ein bisschen nach 80er Jahre, nach ein bisschen NDW, aber Wolfgang Niedecken hat bei uns im Meilensteiner Podcast gesagt, da ist auch ganz viel Police drin und Rolling Stones. Also alles zusammen in einem. Wer sich das nochmal genauer anhören will, kann es gerne machen. Für Osterschnicke von Bab Südstadt Verzehrnix gibt es bei uns als Meilensteiner Podcast in den Shownotes verlinkt.
Da ist auch so ein bisschen dieser Unterschied. Während Niedecken mit seinen Babs halt eben sehr, sehr politisch immer wird, auch so ein Thema politisch aufgreift. Also Südstadt Verzellnix und er da gegen die Gentrifizierung zum Beispiel eben ist, hat ja Bochum eher dieses, tatsächlich dieses Leichte und dieses, ja, ich weiß, klar, da gibt's nicht so schöne Stellen, singt er ja selber.
Du bist keine Weltstadt.
Du bist keine Weltstadt, und aber trotzdem mag ich dich und bleib so. Da ist ja dann auch wiederum der Wunsch dahinter, dass es dann nicht irgendwie sich weiter verändert zu Düsseldorf am Ende wird.
Genau. Wer wohnt schon in Düsseldorf?
Genau. Singt er, ja. Wobei Niedecken ja schon auch eine gewisse Liebe zur Südstadt hat. Ne?
Natürlich, also, deswegen hat er ja auch gesungen.
Das beschreibt er ja in der Folge auch. Aber lass uns mal über die Opener-Qualität von dem Song sprechen. Das ist ja schon ein Statement, weil das ist ja mit seiner neuen Band auch ein ganz neuer Stil. Und es ist ganz und gar sein Ding dann, Benjamin, ne?
Ja, es ist, im Endeffekt ist es sehr international produziert alles schon, finde ich. Also es ist ein Deutsch-Pop-Rock, der vom Klang her sehr international daherkommt. Und natürlich singt er über Bochum, aber es ist dieses Hymnische und das, also diesen Druck, den er auch oft auf das Wort Bochum zum Beispiel legt, das ist natürlich so eine Geschichte, die kannst du mitsingen, da findest du immer den Takt, egal wie betrunken du bist, auf welcher Party du mitfeierst, du wirst es immer richtig singen. Und du hast trotzdem im Hintergrund passiert sehr, sehr viel. Also das Gitarrenriff, was er dort die ganze Zeit spielt, was so diesen Herzschlag im Grunde ja symbolisieren kann, dann dieser Synthesizer, der die ganze Zeit unten drunter weiterläuft. Also auch da findet das Ganze keine Ruhe oder sowas. Es ist sehr kompakt zusammengestellt.
Also es ist gut produziert, es ist ein guter Song, es ist ein guter Text zum Mitsingen. Also da kommt einfach alles zusammen, ja?
Ja.
Ja, wir reden ja später nochmal über die Verständlichkeit von Grönemeyers Texten. Da muss ich aber sagen, es gibt ja auch genug englischsprachige Songs, die man auch aufgrund der Sprachbarriere nicht sofort versteht.
Ja, und ich finde, bei Bochum geht es eigentlich noch, ne? Also es gibt auch andere Songs auf dem Album, da wird es schwieriger, ihn zu verstehen. Bei Bochum, das geht eigentlich noch ganz gut so. Ja.
Ich kenne Leute, die sagen, sie hätten da immer Afrika Glück aufgehört an der einen Stelle, aber das ist...
Das kann ich sogar nachvollziehen. Ging mir früher auch so tatsächlich. Aber es ist, wie gesagt, eigentlich ist es egal, was du von diesem... Also du brauchst nur das Wort Bochum. Viel mehr musst du gar nicht verstehen, um da mitzugehen. Und das ist ja auch im Stadion. Wenn dann, also gerade in Bochum selbst, wenn da Bochum gespielt wird und dann eben nur diese Stadt einfach, also Bochum genannt wird, das ist brachial laut. Das ist das, später wird es bei Alkohol, werden wir es genauso nochmal drüber haben. Es sind diese Bruchstücke, die bei Grönemeyer hängen bleiben, die da bleiben. Es ist gar nicht der ganze Text, sondern sind einzelne Wörter, die er rausgreift, die er phrasiert und die er so rausarbeitet, dass sie jeder immer versteht.
Der lyrische Steinbruch sozusagen. Wo wir gerade beim Titelsong sind, lass uns auch über das Cover sprechen. Eine Tafel, ein Stück Kreide, ein Name, eine Postleitzahl und eine Stadt. Fertig. Also fast wie das Adressfeld von einem Brief oder einer Postkarte, aber eben an die Tafel geschrieben. Vielleicht sollten wir Schüler uns da merken, falls wir mal dem Herbert schreiben wollen, Grönemeyer Bochum, das kommt schon an. Der ist ja hier bekannt wie ein bunter Hund. Schon ganz schön selbstbewusst. Und genauso selbstbewusst ist ja auch die Struktur der Titelfolge des Albums. Es scheint ganz bewusst so angelegt, dass es eine A- und eine B-Seite gibt, Nils. Ne? Also,
ja, also
die Hits, die sind alle A. bis auf Mambo.
Ja, ist tatsächlich so aus heutiger Sicht wie bei einer Single mit einer A-Seite, wo der Hit drauf ist, und der B-Seite mit was Abseitigerem. Ist auch tatsächlich so, dass die Songs auf der A-Seite des Albums tatsächlich die Hits waren und auf der B-Seite die etwas unbekannteren. Also auf der A-Seite haben wir Bochum, Männer, Flugzeuge im Bauch, Alkohol und Amerika. Das sind die Songs, die auch heute noch fast jeder kennt, während die Songs Fangfragen, Jetzt oder Nie oder Erwischt wahrscheinlich die wenigsten Leute heute noch irgendwie mitsingen könnten. Und du hast eben gesagt, das war sehr selbstbewusst von Herbert Grönemeyer und dass er das möglicherweise bewusst so angelegt haben könnte. Aber ich denke, das war dann schon ein bisschen Zufall, denn wir wissen ja, musikalisch war Grönemeyer vor diesem Album ziemlich erfolglos Und es gab also für Grönemeyer überhaupt gar keinen Grund daran zu glauben, dass es mit diesem Album den großen Durchbruch geben würde. Also zu glauben, er habe sich überlegt, ich koppele da diverse Singles aus und deswegen packe ich jetzt alle Singles mal auf die A-Seite der LP, das ist schon eher unwahrscheinlich. Also ich glaube, das hat sich am Ende schön ergeben.
Weiß gar nicht, ob sich das einfach so ergeben hat oder ob das nicht vielleicht auch ein Stück weit die Plattenfirma war. Das ist jetzt wirklich reine Spekulation. Hm. Ich habe darüber nichts gefunden, wo er das irgendwie vielleicht mal erklärt hätte oder sowas. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass in so einem Fall eine Plattenfirma oder vielleicht auch der Künstler selber denkt, okay, ich habe jetzt 4 Platten rausgebracht, die waren alle ziemlich erfolglos. Und jetzt muss ich eine Platte rausbringen, also geh mal nicht auf einzelne Singles, sondern bring eine Platte raus und will den Leuten zeigen, das, was ich mache, sind Hits. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass man dann sagt, okay, man nimmt die Zweifel, also die vom Hook her und allem, was man so weiß, was das Musikgeschäft angeht, sind das die ersten 4 Titel, sind die stärksten auf diesem Album. Die sind einfach brachial gut, die haben extremes Hitpotenzial. Amerika schon ja nicht mehr so. Aber wenn du dann das Album auflegst und du hörst es und du hörst erst Bochum, hörst Alkohol, hörst Flugzeuge im Bauch, dann hörst du da erstmal eine Reihe Hits. Und vielleicht ist das einfach auch eine Überzeugungsfrage dann.
Ja, aber ich weiß, also ich bin mir nicht ganz sicher, weil dann müsstest du ja wirklich auch so einen siebten Sinn dafür gehabt haben, was funktioniert. Und ich glaube, kann man vorher ganz schwer.
Den hat die EMI nachgewiesen und auch Grönemeyer auch nachgewiesenermaßen. Den müssen sie ja haben, die Leute, die in diesem Geschäft arbeiten und so Hits machen. Mhm.
Ja, aber das kannst du ja nicht auf dem Reißbrett erfinden. Grönemeyer hat sich auch bei den ersten 4 Alben gedacht, dass er damit erfolgreich ist und stand dann vor 20 Leuten.
Nein, aber wenn man man kann doch schon einigermaßen gut sagen, das hat Potenzial, ein wirklich großer Hit zu werden. Und das ist eher eine B-Seite, die nicht unbedingt schlechter sein muss. Das heißt es ja nicht, aber die vielleicht nicht so einfach zugänglich ist und nicht so so erfolgreich sein wird.
Ich glaube, es gibt in der Geschichte der Popmusik auch viele B-Seiten, die dann überraschenderweise doch noch A-Seiten geworden sind.
Das gibt es auch, ja.
Klar.
Also ich will damit ja nur sagen, dann ist es schon wirklich sehr selbstbewusst. Dann gebe ich Frank recht, wenn das wirklich so gewesen sein sollte, dann war das eine sehr selbstbewusste Entscheidung. Und dann ist er mit stolzer Brust nach vorne gegangen und hat gesagt, hier, das sind meine 4 geilen Songs, die packe ich nach ganz vorne und den Rest packe ich nach hinten.
Vielleicht erzählt das uns ja mal. Der zweite Track aus Bochum ist auch der größte Hit, Männer. Der Spiegel hat damals geschrieben, halb Satire, halb Eloge, teils Man's Lip, teils Chauvi-Restauration. Der Titel scheint den Nerv, in Klammern emanzipationsgeschädigten Männer, getroffen zu haben. Grönemeyer rückt damit den Überbleibsel nicht reformierter Männlichkeit wie verstopften Arterien und emotionaler Verklemmtheit mit harten Rhythmen zu Leibe und mit einer hellen, kehligen, sich manchmal überschlagenen Stimme. So ist es. Männer
nehmen den Arm, Männer geben Geborgenheit, Männer weinen heimlich, Männer brauchen viel Zeit.
Das könnte auch NDW sein.
Ja. Aber diese Einflüsse hatten wir eben auch bei der Südstadt. Also es war in den 80ern schon diese Sinti-Sounds, ne? Sind schon sehr.
Ja, wobei hier auch der Takt und so weiter, das alles passt, ne? Da hätte auch ein Schilling danach dann singen können.
Ja. Herbert Grönemeyer und Männer, wow, dieser Song, der hat damals eingeschlagen. Dem Künstler gingen die Interpretationsversuche manchmal allerdings zu weit. Im Spiegelinterview hat er gesagt, immer diese Skepsis, diese Seziererei, die Analysen, ich kann es nicht mehr hören. Männer nehmen den Arm, Männer sind schon als Baby blau, welchen Sinn hat das denn? Ich habe die Sätze geschrieben, sie sind einfach komplett stulle, aber im Zusammenhang mit der Musik funktionieren sie. Naja, so ganz stulle waren sie dann eben doch nicht. Bei uns im Archiv habe ich nämlich einen Ton von Grönemeyer aus dem Jahr 84 gefunden und da sagt er wiederum zu Männer.
Also wo jetzt Männer also irgendwie Erfolg hat oder wer das nun speziell kauft oder aus welcher Ecke jetzt die Reaktion oder die positive Reaktion kommt auf das Lied, ob nun von den neu emanzipierten oder altkämpfenden Frauen oder von den neubewussten Männern, den sogenannten Übergangsmännern, den weichen, selbst neubewussten, also weiß ich noch wirklich nicht. Ich glaube einfach, die Auslöser, den ich hatte, dieses Lied zu schreiben, war einfach, dass ich finde, dass ich bei mir Dinge und bei anderen Männern Dinge einfach beobachtet habe, wo ich sagte, also du musst mal ein Lied schreiben, dass wir Männer auch ein bisschen dazu beitragen, dass das Zusammenleben zwischen Mann und Frau einfach leichter wird. Und wir haben so Marotten am Leib, die halt abgestellt werden müssen. Das ist einfach nervig, weil wenn die Frauen das umgedreht mit uns machen würden, die ständige Angeglotze und Angebagger und so, dann würde es das irgendwann auch auf den Keks gehen.
Also ich finde das Wort Übergangsmänner
sehr lustig. Ne? Du nimmst mir das Wort aus dem Mund. Ich wollte euch auch gerade als Übergangsmänner grüßen.
Ah.
Hallo ihr lieben Übergangsmänner da draußen. Aber das war doch schon sehr konkret. Das war 84. Und ein Jahr zuvor hatte eine Single der Liedermacherin Ina Deta für Aufmerksamkeit gesorgt. Ach, komm hier, neue Übergangsmänner braucht das Land.
Ich grüße auf jede Wand, neue Männer braucht das Land. Ich grüße auf jede Wand, neue Männer braucht das Land. Ich grüße auf jede Wand.
Gröni scheint's gehört zu haben und antwortet mit feiner Ironie. Kann man so sehen, oder Benjamin?
Ja, das könnte man so verstehen. Wobei, Ironie ist ja immer sowas. Die funktioniert nicht im Radio und die funktioniert eigentlich auch nicht in der Musik. Da kommen wir später auch nochmal zu. Und so kommt es ja dann auch wieder.
Soll das jetzt eine Klatsche gewesen sein für Saddam und Gomera oder was? Also,
nein, das war so gar nicht gemeint. nein, aber es ist natürlich so, dass du, sie fangen wieder eben, wie er das ja auch vorher schon gesagt hat, sie fangen jetzt wieder an oder man fängt an zu interpretieren und das Ganze irgendwie auszulegen, was er damit meinen könnte. Auf Ina Deta hat er zumindest nicht geantwortet, also das war zumindest nicht die Inspiration, sondern es war tatsächlich wieder seine Frau Anna Henkel, eine Schauspielerin, die ja so auch seine Lebensfrau geworden ist oder war. Und mit ihr hatte er sich irgendwie mal wieder gestritten. Die hatten ohnehin eine gar nicht so ganz einfache Beziehung. Also er so diese rheinische Frohnatur und sie war eine Hamburgerin, die auch für selbst für eine Hamburgerin schon noch sehr zurückhaltend war. Und da hatten sie sich mal wieder diskutiert und gestritten. Und daraufhin hat er dann diesen Text geschrieben. Wobei man ja auch durchaus sagen muss, auch heute fängt er diese Diskussion wieder an oder gibt es diese Diskussion wieder, die gibt es eigentlich seit damals, was Männer jetzt sind. Und heute ist ja genau das Gleiche passiert dann eben mit den Herren, die mit Dutt rumlaufen, mit Bart und irgendwie Chai Latte trinken. Das ist genau so, gibt es da auch wieder diese Positionen heute, ne? Diese Männer nehmen in den Arm, aber auch andererseits Männer führen Kriege.
Es gibt halt viel unter der Sonne, ja.
Modern wie eh und je.
Aber es hat sich ja einiges dann doch im Männerbild geändert, würde ich mal behaupten. Wenn man sich das Jahr 1984 ins Gedächtnis zurückruft. Wir müssen bei den Songs von 4630 Bochum auch über Grönemeyers Coverversionen und Neuauflagen sprechen. Wahrscheinlich wurde kein Album aus Deutschland jemals so oft zweit- und drittverwertet. Auch Männer gibt es natürlich in unzähligen Varianten, Nils.
Ja, da zeigt sich immer die Qualität von Songs, wenn die Liste der Coverversionen relativ lang ist. Also sehr schräg finde ich die Version auf Griechisch von Vicky Leandros. die ist musikalisch echt sehr, sehr nah am Original. Aber selbst auf Griechisch klingt das halt sehr schräg mit Andres. Und man muss aber sagen, Vicky Leandros, die rockt da richtig ab. Also da habe ich wirklich Respekt gehabt. Ich habe mir das Video bei YouTube angesehen. Das war schon eine unglaublich geniale Performance.
Wo du es gerade, wir haben es jetzt nicht vorliegen, aber ich spiele das in der Post-Production hier nochmal ein. Wenn du das so preist, verlinken wir es auch in den Shownotes auf jeden Fall.
Ja. Eine ganz eigenwillige Performance gibt es auch von Nina Hagen, die in ihrer ganz eigenen Art diesen Song dann singt. Das war 1999, da hat sie diese Version rausgebracht. JBO, eine fränkische Fun-Metal-Band, die hat das Ganze auf Frauen umgetextet. Kann man sich bei YouTube ansehen. Also lustig ist das jetzt eher nicht so. Ich weiß auch nicht, ob die Frauen das ganz witzig fanden. Ja, und mein Highlight ist eine A-Cappella-Version von den Black Fööss. Und die war sogar richtig erfolgreich. Die ist mich sogar in den Single-Charts platziert gewesen 1989.
Männer haben's schwer, nehmen's leicht. Außen hart und innen ganz weich. Wer als Kind schon auf Mann geeicht. Wann ist der Mann ein Mann? Wann ist der Mann ein Mann?
Ich finde das sehr lustig.
Herrlich. Ja. Aber wenn wir jetzt über den Song Männer reden, dann können wir gleich auch mal über Grönemeyers Texte im Allgemeinen und den Umgang mit der deutschen Sprache reden. Der Weg der Emanzipation vom deutschsprachigen Rock und Pop weg vom Schlager, aber auch weg von der englischen Sprache, ist ja ein ziemlich steiniger bis heute. Es musste eine eigene deutsche Ausdrucksweise gefunden werden. Das ist vielen schwer gefallen. Es gab ja durch den Kulturbruch der NS-Zeit einfach keine Kontinuität, keine freie Entwicklung in der populären Musik. Udo Lindenberg ist da sicher ein Pionier, der praktisch seinen eigenen Pop-Dialekt für sich geprägt hat. Er macht Deutsch fluffiger, weicher, der Schüttelreim, die Alliteration, die macht er zum Stilmittel und paart das Ganze mit unverblümter Jugendsprache. Viele andere sind gefolgt, in den 80ern dann NDW mit einer abenteuerlustigen Neuentdeckung der Sprache. Und was macht Grönemeyer? Er macht das Deutsche noch kantiger, als es ohnehin schon ist. Und er bellt die Silben förmlich raus. Und das war neu und ich wage mal zu behaupten, dass das 20 Jahre vorher die Leute eher verstört hätte, Nils.
Ja, muss man wahrscheinlich von ausgehen. Also wenn man es mal nüchtern rangeht, Herbert Grönemeyer hat ja eigentlich vieles nicht, was normalerweise so einen Star im Musikgeschäft ausmacht. Er hat keine sonderlich schöne Stimme. Es ist also nicht so wie bei, sagen wir mal, Michael Bublé, wo man da hinschmilzt, wenn man diese Stimme hört. Er hat auch keine besonders gute artikulierte Aussprache. Ja, also genau das Gegenteil ist der Fall. Und wenn man ihn auf der Bühne sieht, er kann auch nicht wirklich tanzen. Das hat immer so ein bisschen was Tapsiges, wenn er da so im Rhythmus sich auf der Bühne bewegt. Und ja, also optisch ist er ja jetzt auch kein Robbie Williams, aber er wirkt auch nicht super lässig, cool und hip. Also insgesamt eigentlich eher so ein Anti-Star in fast allen Belangen. Aber ich denke, das ist dann auch genau dieses Erfolgsrezept. Er ist Grönemeyer, so wie er halt ist. Er rennt keinem Trend nach und er versucht auch nicht wie so ein Star zu sein. Der ist relativ normal. Und was das Singen angeht, ich denke, der hat sich nicht am Reißbrett hingesetzt und sich überlegt, wenn ich jetzt besonders unordentlich oder schnell singe oder auch so ein bisschen belle, dann ist das genau das, womit ich eigentlich erfolgreich sein werde, sondern es ist für ihn authentisch. Was er halt auch macht, er setzt seine Stimme auch so ein bisschen als Instrument ein und als Rhythmusgerät. Es ist ja auch so, dass Grönemeyer in fast allen Fällen erstmal die Musik schreibt. Und dann macht er erstmal ein Demo mit, er nennt das so Bananentext, also so wirklich so nur Laute oder so nimmt er das dann auf. Und erst dann kommt dann später der Text dazu. Das kommt also erstmal von der Musik und er weiß manchmal ja auch noch gar nicht, wenn er diese Musik geschrieben hat, ob das jetzt ein politischer Song wird oder ein Liebessong. Na gut, das macht wahrscheinlich dann so ein bisschen die Musik schon aus, aber er hat oft keine Ahnung, was er da drauf singen wird. Das kommt dann irgendwann angeflogen bei ihm, hat er mir mal im Interview erzählt. Und er wundert sich dann später manchmal selber darüber, was ihm da eigentlich so gelungen ist.
Also wo es dann herkommt.
Ja, genau.
Ja. Aber genau das ist ja einer der ganz, ganz wichtigen Punkte bei ihm, dieses, dass er erst die Musik hat und dann versucht er den Text da drauf zu packen. Und dadurch muss er manchmal irgendwo auch verschiedene Reime oder beziehungsweise verschiedene Silben setzen, um in diesem Takt dann zu bleiben. Und das ist halt wirklich das Schwierige, ja. Also wenn du
schon der Blick reicht, also das passt nicht auf drei Töne, ne?
Genau, eben. Und das macht er halt eben ganz wunderbar, finde ich, dass er auch durch den Text, wir hatten es ja eben schon wieder von diesen Schlagworten, Text und Musik passen da wunderbar zusammen. Der Höhepunkt der Musik ist immer da, wo auch der Text gerade ist und umgekehrt. Und wenn du jetzt eben gesagt hast, er hat nicht eine besonders schöne Stimme, das mag sein, mag man so sehen, wie man das möchte. Was er aber auf jeden Fall hat, ist eine extremst ausgebildete Stimme. Er singt ja schon, also er hat ja schon sehr, sehr früh als Kind angefangen, tatsächlich auch Musik zu machen und auch zu singen tatsächlich. Und er hat einfach eine sehr, sehr ausgebildete Stimme. Und das merkt man, er geht schon dahin oder kommt auch dahin, wo er hin möchte. Und das muss man erstmal hinbekommen. Das eine ist natürlich die Stimme selber, die kannst du ja nicht verändern, so gesehen. Aber dieses Ausgebildete, das merkt man bei ihm schon. Es ist gut gesungen. Ja, während jetzt ein Bob Dylan zum Beispiel, der vor sich hin nuschelt, das ist nicht unbedingt eine ausgebildete Sängerstimme. Bei Grönemeyer ist das tatsächlich Gesang und das ist im Endeffekt dieses Programm,
was er da macht. Auch so, auch durch seine Schauspielervergangenheit, ne, bestimmt auch mitgeschult, ne?
Ja, das würde allerdings eher für eine ausgezeichnete Aussprache sprechen.
Aber die lernen ja auch singen. Also das
ja, nein, aber halt, ich wollte gerade, das war jetzt eher als Witz gemeint.
Also. Okay, jetzt habe ich ihn auch verstanden.
Ja? Den Gag hat er selber auch öfters schon zu hören bekommen, hat er gesagt, ne, dass irgendwie irgendwelche Regisseure ihm dann schon damals gesagt, ja, wie soll den Kerl denn überhaupt irgendjemand verstehen auf der Bühne, wenn er dann irgendwie im Hamlet spielt. Also.
Ich habe eben von der kantigen Grönemeyer-Sprache gesprochen, wir hatten es ja gerade von. Ich glaube, es gibt nichts Kantigeres, als die Vorstellung, Flugzeuge im Bauch zu haben.
Schatten im Blick, mein Lachen ist gemalt, meine Gedanken sind nicht mehr bei mir. Streichelst mich mechanisch, völlig steril, eiskalte Hand, ein Kraut vor dir, wer mich leer und verbraucht. Alles tut weh, hab Flugzeuge in meinem Bauch.
Flugzeuge im Bauch, ich erinnere mich noch sehr gut daran, zu welchen Gelegenheiten ich diesen Song gehört habe. Kantiger Herzschmerz oder vielmehr Bauchschmerz, welch ein Bild. Schmetterlinge im Bauch werden Flugzeuge entgegengesetzt.
Gib mir mein Herz zurück, du brauchst meine
Liebe. Ach, Benjamin, hart, oder?
Ja, und dann aber noch mit so einer schön traurigen Melodie dann dahinter.
Ja.
Das ist schon berührend, finde ich. Also auch hier sieht man wieder, es ist wunderbar, geht es einher, was die Musik macht und was der Text macht. Im Hintergrund läuft in der Musik ja der Synthi die ganze Zeit durch. Die Gitarre spielt nur so einzelne Riffs ab und an, aber auch es ist auch da, auch wenn die sehr langsam gespielt ist, aber es geht immer weiter und es geht immer weiter dahin, dass man eigentlich weiß, das hört nicht auf, bis das zu Ende ist und bis es quasi tragisch, also diese Liebesgeschichte tragisch zu Ende ist. Und ich finde, das transportiert dieser Song so wunderbar. Also es geht so, es ist die Entwicklung von, ich kann nicht mehr, bis jetzt ist es zu Ende. Die ist da in 3,5 Minuten nachgezeichnet. Schöner finde ich auch textlich, hat das irgendwie danach keiner mehr gemacht. So diese Art, vielleicht noch Sven Regner mit Element of Crime und Weißes Papier, aber ansonsten so diese persönliche Getroffenheit, die er da mit reinbringt, und man nimmt sie ihm auch ab. Das ist.
Aber da musst du auch erstmal drauf kommen, auf dieses Wortspiel, ne? Also von Schmetterlingen auf Flugzeuge, also als das Gegenteil zu kommen.
Ja.
Das ist schon echt eine Leistung, das fällt dir ja so nicht ein, ne? Also normalerweise nicht.
Eigentlich nicht, nee. Ja. Es ist wohl auch wieder aus einer Diskussion mit seiner Anna entstanden oder beziehungsweise aus wohl einer relativ schwierigen Zeit mit seiner Anna. Dann hat er diesen Song geschrieben, aber ja, du musst, also das ist halt das, was ihn ausmacht, diese Bilder zu finden, die jeder irgendwie versteht und zwar ohne sie vorher zu kennen, ne? Also,
die beiden sind ja noch lange zusammengeblieben. Also das heißt, dieser Song ist ja eigentlich eher ein Trennungssong, der dann auch die Trennung mehr oder weniger vollziehen soll. Und das war jetzt bei ihm und Anna ja nicht dann der Fall.
Nein, aber das ist ja auch immer die andere Geschichte. Du musst ja nicht das so wirklich explizit leben, wie du dann schreibst oder singst. Also das ist ja dann. Aber nichtsdestotrotz, jeder, der dieses Gefühl irgendwann mal hat, kann sich in diesen Song reinfühlen.
Genau, ja.
Also.
Ja. Apropos kantige Sprache, es gibt eine schöne Anekdote über die Entstehung von Flugzeuge im Bauch, hat Herbert Grönemeyer mal im Schweizer Fernsehen erzählt.
Ich habe so gesungen, wie ich wollte. Selbst mein Plattenchef, der Neue, saß mit seinem Marketingchef zusammen und ich saß auf dem Sofa mit meinem Toningenieur, dem Harald Lepschies, und die hörten sich die Platte an und Flugzeuge im Bauch. Und die lief dann so in den Boxen in dem Raum. Und vor uns sagte der eine, verstehst du was? Und der immer, nee. Was heißt das jetzt am Anfang? Schattenblick? Was?
Schatten im Blick. Mein Lachen ist gemalt. Meine Gedanken sind nicht mehr bei mir.
Das Studio war im Haus. Und dann habe ich zu Harald gesagt, komm, wir gehen nochmal hoch. Wir haben gesagt, wir mischen das nochmal neu. Wenn wir es nicht verstehen, machen wir nochmal neu. Und dann habe ich gesagt, komm Harald, wir gehen in die Kantine. Haben uns eine Frikadelle gegessen, Kaffee getrunken. Und dann sind wir wieder hingegangen und haben das nochmal aufgelegt. Ich sage, wir haben das jetzt neu gemacht, das ist jetzt einfach klar und die Stimme ein bisschen lauter und so. Ja, ja, ganz anders, ganz anders. Also jetzt, also wirklich, habt ihr gut gemacht. Ich konnte so singen, wie ich wollte, auch so undeutlich, wie ich wollte, fand ich das alles nicht so wichtig. Ich dachte, hauptsächlich Stimmung stimmt. Und Und ich glaube, das war der Unterschied. Ich glaube, die Platte hatte zumindest was Authentisches.
Tja, oft reicht schon eine Frikadelle und ein Kaffee für eine andere Realitätswahrnehmung.
Ja, so sozusagen der Frikadellen-Remix, den wir jetzt auf der Platte heutzutage hören. Ne? Also.
Es muss nicht immer jemand an den Knöpfchen drehen, so ist es. Flugzeug im Bauch ist auf lange Sicht ein Riesenhit geworden, jedenfalls damals ganz okay, Platz 44 in den deutschen Charts, das aber 98 ein Nummer 1-Hit daraus wurde und sich gut 1,5 Millionen Mal verkauft hat und damit zum bestverkauften deutschsprachigen Lied überhaupt avancierte, das lag nicht an Herbert Grönemeyer, Nils.
Naja, das lag schon eigentlich an Herbert Grönemeyer, denn er hat diesen Song ja kreiert und ohne Grönemeyer hätte Oli P. gar keinen Erfolg mit diesem Song haben können.
Ja, das stimmt.
Oliver Petzokat war ein Seifenopernschauspieler in den 90er Jahren, mehr oder weniger erfolgreich. Und er hat dann 1998 angefangen, bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten mitzuspielen. Und das war für ihn der große Durchbruch. Und da war er dann in ganz kurzer Zeit auch der große Mädchenschwarm. Und da war das ja dann quasi zwingend, dass er diesen TV-Erfolg auch musikalisch ausnutzt. Die Mädels waren hin und weg und sind in die CD-Läden gerannt und haben sich diese Platte gekauft. Und die meisten wussten wahrscheinlich noch nicht mal, dass Herbert Grönemeyer diesen Song im Original eigentlich gesungen hatte. Der Song kam auf Platz 1 in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz und war bis vor ein paar Jahren wirklich die meistverkaufte deutschsprachige Single seit 1975. Herbert Grönemeyer wird jetzt nichts dagegen gehabt haben, denn von den über 1,5 Millionen verkauften Singles, da ist schon ein betrachtlicher Teil wahrscheinlich der Einnahmen auch an Herbert Grönemeyer gegangen. Ob es ihm gefallen hat, das weiß ich nicht. Du hast mich ja nicht gefragt, wie ich die Version finde. Ich sag's trotzdem.
Aus gutem Grund.
Ich sag's trotzdem. Für mich ist diese Version von Oli P. das absolute Grauen und du solltest mich jetzt wirklich schnell unterbrechen, bevor ich noch andere böse Dinge über diese Version sage.
Ja komm, wir hören einfach mal rein.
Lass mich los. Lass mich endlich allein, ich unterdrück meine Tränen, um wieder frei zu sein. Ich kann allein sein, das weißt du auch, und doch hab ich Flugzeug in meinem Bauch.
Gib mir mein Herz zurück, du brauchst meine Liebe nicht. Gib mir mein Herz zurück, bevor es auseinanderbricht. Je eher du gehst, umso leichter, umso leichter.
Genau genommen. Ist ja so ein Hip-Hop-Teil und dann die Hookline. Also es ist ja eigentlich eine neue Bearbeitung, ist ja gar nicht wirklich eine Coverversion in diesem Sinne. Ne?
Nein, es gibt sicherlich Leute, die mögen das.
In der Tat, aber es gibt jetzt zum 40-jährigen Jubiläum von Bochum auch eine neue Version und da ist Herbert dran beteiligt gewesen.
Gib mir mein Herz zurück, du brauchst meine Liebe nicht. Gib mir mein Herz zurück, bevor es auseinanderbricht. Je eher du gehst, umso leichter wird's für mich. Hätt dir fast geglaubt, ohne dich ist mein Leben nichts wert.
Du hast es fast geschafft.
Von deinen Augen geblendet, ich lenke den Gegner.
Ja, so geht's auch. Das ist die Version von Grönemeyer und Celine. Ist ein Vorgeschmack auf die Neuauflage von Bochum, erscheint um den Dreh des 40. Jubiläums herum. Zeitbezüge in Podcasts sind nicht sinnvoll, deswegen schaut einfach mal, ob es schon da ist.
Ja, da hat er sich ja hintergeklemmt auch und ich glaube, das ist ja. So auch so sein Ding, dass er auch gerne versucht, junge Künstlerinnen und Künstler, die er gut findet, dann auch zu pushen. Und das ist bei dieser Frau auch der Fall, die findet er gut. Und deswegen darf die seinen Song singen und mit ihm gemeinsam. Und es ist jetzt auch okay, finde ich. Also das ist.
Er hat ja auch eine eigene Plattenfirma. Ne?
Ich wollte gerade sagen, das macht er ja auch immer mit seiner eigenen Plattenfirma. Da ist er ja schon sehr lange sehr umtriebig, auch eben jungen Künstler und Künstlerinnen dann irgendwie eine Chance zu geben. Also Grönland Records ist da immer sehr vorne mit dabei.
Ja.
Herbert Grönemeyer hat, ich meine, 4 oder sogar 5 Alben in englischer Sprache rausgebracht. Er hat ja auch eine Weile in London gelebt. Ich finde das schon bemerkenswert, eben weil sein Gesangsstil so gar nicht englisch klingt. Von Bochum gibt's auf dem Album What's All This eine englische Version von Männer, Alkohol und eben auch von Flugzeug im Bauch. Hier ist Airplanes in My Head.
Your eyes have clouded, your smile is fixed. And your thoughts are far away from here. You kiss me like an actress, then walk out of shot. Your indifference abundantly clear. I'm empty, used up, only dregs in my cup and airplanes in my head.
Airplanes in My Head, die englische Version von Flugzeuge im Bauch. Ich weiß nicht, wie hat man in den englischsprachigen Ländern reagiert, weiß man das?
So richtig erfolgreich war es dort nicht. Also ich finde, seine Stimme klingt gar nicht schlecht für englische Songs. Nur diese übersetzten Sachen, das ist dann wiederum schwierig, weil dann hast du eine Melodie, auf die er dann einen englischen Text packen muss, der dann auch noch dem vergleichbar ist zu dem, was er im Deutschen singt. Und das funktioniert dann schwierig mit seiner Phrasierung und allem, das so zu übertragen. Also, aber ich finde seine Stimme für englischsprachige Musik gar nicht schlecht. Also dafür.
Alkohol war und ist ein heikles Thema. Herbert Grönemeyer hat die Problematik für die damalige Zeit erstaunlich tabulos zum Thema gemacht mit dem Song Alkohol, der allerdings als einziger Song auf Bochum gar nicht aus seiner Feder stammt. Geschrieben hat der Song nämlich der damalige Gitarrist aus Grönemeyers Band, Gagi Morzek. Hier kommt Alkohol.
Wir haben wieder die Nacht zum Tag gemacht. Ich nehme ein Frühstück abends um 8. Gedanken fließen zäh wie Kaugummi. Mein Kopf ist schwer wie Blei, mir zittern die Knie. Gelallte Schwüre in rot-blauem Licht.
Alkohol, über den hochprozentigen Inhalt des Songs, lasst uns gleich noch sprechen. Zuerst muss man mal den Song einordnen. Das, was wir vorhin zu Grönemeyers Gesangsstil gesagt haben. Denn da hat dieser Song eine ganz entscheidende Rolle gespielt. Den Song gab es nämlich schon lange vor Bochum und er klingt eben wie der Grönemeyer, den wir seit Bochum kennen. Dieses Staccato-Singen. Und da hatte der Songschreiber Gagi Mrozek einen entscheidenden Anteil, wie er uns im SWR1-Interview mal erzählt hat.
Ich habe jetzt nicht den Alkohol erfunden, aber den Song, der war aber schon vorproduziert. Und den hat er gehört und hat gesagt, der ist super. War ja die gleiche Studioband. Die Band hieß davor The Rocks und hatte den Song schon produziert, bevor es Herbert Grönemeyer überhaupt gab. Und wir hatten ja ein eigenes Repertoire. Und einer dieser Songs, Alkohol, hat ihm gefallen. Er hat einfach gesagt, den Song nehme ich, der passt zu meiner Art. Er fand den Song gut und er wurde genommen. Also ich habe angefangen, nicht in Reimen, sondern in Stichworten, in Schlagworten, also nicht komplette Sätze, sondern so Versatzstücke von Sätzen zu benutzen. Und ich glaube, das hat er irgendwie auch übernommen, vielleicht was zusammengebraut, was vielleicht auch einen Einfluss gehabt auf die Art, wie er dann weiter getextet hat, also was so Grönemeyer typisch gewirkt hat ab Bochum.
Ja, das ist, da sind einfach zwei Dinge zusammengekommen, oder was meint ihr?
Ja, ist interessant, dass das sozusagen dann zu einem Grönemeyer-Song geworden ist. Und man ist auf den ersten Blick, gut, er klingt ein bisschen anders, aber er passt halt gut rein, ne? Das ist schon.
Ja. Also die Gitarrenlastigkeit ist schon sehr prägnant, ne?
Ja, wobei sie da jetzt auch, finde ich, relativ im Hintergrund produziert ist. Also es ist ja jetzt nicht, würdest du normalerweise, wenn du einen Rock-Song mit einem Gitarrenriff machen würdest, dann würdest du das auch wiederum auch in der Produktion mehr nach vorne stellen. Und so finde ich, passt sich das auch auf der Platte sehr gut da rein. Und man würde jetzt nicht unbedingt direkt denken, ach, den hat aber ein anderer geschrieben.
Aber es ist ja interessant, dass die Art des Gesangs in einem Song vorkam, der schon vor der Art des Gesangs von Grönemeyer da war. Ja, das finde ich tatsächlich erstaunlich.
Und es ist ja auch im Endeffekt genau das, was ich eben auch schon bei Bochum auch gesagt habe, dieses Phrasieren, diese einzelnen Wörter, die er sich da rauspickt, das ist ja hier dann nochmal, also wirklich perfektioniert eigentlich, ne?
Ja, und der Song hat ja trotzdem auch so eine ganz eigene Atmosphäre, die so ein bisschen bedrohlich ist, also die schon dieses Thema irgendwie, also das macht einen schon so ein ungutes Gefühl, so ein bisschen in der Magengegend, wenn man diese Gitarren so hört.
Ja.
Ne? Ich finde, das zeigt schon irgendwie, also Alkohol, ja, ist nicht so ganz so super, so insgesamt.
Ja.
Ne?
Gehen wir mal in den Refrain und in die Strophe, die auch andere, allerdings illegale Drogen thematisiert. Hier kommt nochmal Hook und Strophe.
Alkohol ist ein Sanitäter in der Not. Alkohol ist ein Fallschirm und ein Rettungsboot. Alkohol ist das Tatfall, auf dem du stehst. Alkohol, Alkohol.
Ja, haben wir da Kokain und Gras, gerade aktuelles Thema. Und alle trinken zusammen. Verlassen wir mal die Entstehungsgeschichte und gehen zum Inhalt des Songs. Da wird unverblümt von Alkohol, dessen Konsum und den Folgen des Konsums gesungen. Zu einer Zeit, als Bier, der Wein oder der Schnaps, so ist es jedenfalls in meiner Erinnerung, auch noch zum Beispiel in der Arbeitswelt ganz normaler Bestandteil des Alltags war, hat der Song dazu beigetragen, die Alkoholproblematik zu enttabuisieren? Was meint ihr, Benjamin?
Also ich kann mich an die Reaktion damals jetzt nicht wirklich erinnern. Da war ich gerade 6 und habe Grönemeyer nicht nur wegen des Nuschens nicht verstanden. Aber ich habe so meine Zweifel, ob so ein Song dabei hilft, ein Thema zu enttabuisieren. Oder beziehungsweise ob so ein Song in so einer Form dabei hilft, das Ganze bedrohlich oder nachdenklich auszudrücken. Es ist ähnlich wie mit Johnny Walker von Westernhagen. Auch der ist mittlerweile eigentlich eine Hymne, beziehungsweise auf den Konzerten ist das, auch da musste er den Song quasi loslassen und die Leute singen das nicht mehr mit, weil sie denken, okay, Johnny Walker ist gefährlich.
Ist der Drogensüchtige oder ein Alkoholsüchtiger, ne?
Genau, ja. Und genauso ist es bei Alkohol, wenn der Titel läuft und du den irgendwie auf einer Party auflegst, dann singen alle mit und schreien alle Alkohol und prosten sich zu.
Das ist halt ein Partysong
geworden. Das ist ein Partysong geworden, genau.
Und auch ein Live-Song, der super funktioniert. Also ja. Wenn man in seinen Konzerten ist, das ist wirklich eine Nummer, da geht's richtig nach vorne. Das ist eigentlich fast so die dynamischste Nummer, die er da so auf der Bühne auch performt. Da dreht er auch selber richtig auf, ne?
Ja. Also
er ist dann ja auch auf der Bühne dann, ja, wie soll ich das jetzt sagen? Da macht er dann so Alkohol. Also er macht dann so richtige so Raps da draus auch teilweise, ne?
Ja. Ja, wobei es ist natürlich tatsächlich auch, also ich würde ihm das jetzt auch gar nicht vorwerfen wollen, ne, dass er so einen Song geschrieben hat, der dann irgendwie zu einem Party-Song wurde, trotz dessen, dass er das Thema hat. Das ist ja genau die gleiche Geschichte wie bei, keine Ahnung, I Will Always Love You hier von Dolly Parton oder Whitney Houston, ist ein Abschiedssong und ist heute der meistgespielte Song auf irgendeiner auf Hochzeiten weltweit. Mhm. Und genauso ist es bei Alkohol. Das hat ein Eigenleben entwickelt, dieser Song, dass er vielleicht so hat nicht kommen sehen.
Mhm. Das Publikum macht immer sein eigenes Ding daraus. Das ist ja bei Kunst grundsätzlich so. Also jeder sieht es ja nicht so wie der Autor oder der Maler oder.
Aber er feiert es ja auch mit. Er feiert es ja auch mit. Also er hat es sozusagen angenommen macht daraus wirklich auch den Party-Teil seines Konzertes.
Ja.
Und
ich will andererseits, aber nochmal ganz kurz, Frank, was ich aber trotzdem auch zum Beispiel bei dem Text sehr interessant finde, ist, dass er dort ja auch Alkohol eben nicht zum Beispiel als eine Droge für ich sag mal, Menschen aus schwierigen Verhältnissen zum Beispiel nimmt, sondern es ist, da sind ja auch, da werden auch alle genannt, die Ärzte, da werden die Professoren genannt, die Ärzte, Professoren, die dann auch mit anderen Drogen dann zugange sind, Speed, Gras, Valium, was auch immer. Also der Text ist schon sehr, sehr tiefgehend und auch allumfassend. Also er kratzt da schon sehr, sehr an das Thema. Das ist keine Frage.
Ich meine, es ist ja eine ganz aktuelle Debatte, die ja heute auch noch oder wieder oder gerade im Moment geführt wird. Ne? Warum darf sich ein erwachsener Mensch bis zum totalen Kontrollverlust mit Alkohol zulöten, selbst wenn Kinder dabei sind? Das ist erlaubt. Aber bei ähnlich gefährlichen Drogen ist das noch immer ein Tabu. Also jetzt aktuell Cannabis zum Beispiel als Thema, wo da so ein Riesenunterschied zu gemacht wird. Gut, wir schreiben 1984, kommen wir mal wieder zum Musikalischen zurück. Die Hochzeit des Rock-Saxophons. Urgent von Foreigner kommt kurz nach Bochum raus. Natürlich auf dem Meilenstein Foreigner 4, müssen wir auch nochmal wieder besprechen, war eine der ersten Folgen, gibt's nicht mehr online leider. Baker Street von Jerry Rafferty ist Meilenstein City to City, hat 5 Jahre zuvor Saxophon-Maßstäbe in der Rockmusik gesetzt. Und auch in Alkohol gibt's ein großartiges Saxophon-Solo, gespielt von Charlie Mariano. Und das klingt lautmalerisch beschwipst, wie ich finde. Das passt so in die Stimmung von diesem. Ah! das Saxophon da so hysterisch wird an der Stelle, ich finde es großartig.
Ist, glaube ich, aber höllisch schwer so zu spielen, ne?
Ja, ja klar. Hier, ja, da verschmiert, ne? Großartig. Diese letzte Zeile war mir noch wichtig zu senden. Alkohol ist das Schiff, mit dem du untergehst. Nicht, dass da noch jemand denkt, Herbert Grönemeyer oder wir würden Drogen verherrlichen. Aber ich glaube, das haben wir hier auch klargestellt. Nils hat es zu Beginn dieser Folge schon erwähnt. Der Kalte Krieg, die UdSSR, Amerika, der NATO-Doppelbeschluss und die Nachrüstung waren 1984 noch ganz große Themen. Herbert Grönemeyer hat das im Song Amerika verarbeitet. Eine Reggae-Nummer, die uns heute irgendwie auch ein bisschen naiv vorkommt, finde ich.
Du kommst als Retter in jeder Not, zeigst der Welt deinen Sheriffstab, schickst zarte Schlepper durch die Nacht, bringst.
Amerika, Herbert Grönemeyer, oh oh Amerika, wenn du gar nicht anders kannst, oh Amerika, dann prügel, wenn du dich prügeln musst in deinem eigenen Land. Ein Zustand, den man sich heute nicht herbeisehen will, nach allem, was man vom 6. Januar 2021 gehört hat, aber gut, das Lied stammt ja auch aus einer anderen Zeit, Nils.
Ja, das ist richtig. Man muss das in der Historie von 1983 und 84 sehen und vielleicht auch in den Jahren davor. In Deutschland ist der Widerstand gegen die Stationierung von atomaren Waffen gestiegen. Es gab 1982 und 83 große Friedensdemonstrationen, vor allem im Bonner Hofgarten. Und die Amerikaner wurden von vielen Menschen ja immer noch so ein bisschen zwiespältig betrachtet, denn klar, zum einen waren die Amerikaner es, die uns von der Nazi-Diktatur befreit haben und auch viel dazu beigetragen haben, dass sich Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg wieder erholen konnte und bis heute ja eines der führenden Länder Europas geworden ist. Das ist die eine Seite, die große Dankbarkeit gegenüber Amerika. Aber die andere Seite war auch immer dieses Label der Weltpolizei, dieses in jedem Konflikt irgendwie mit dabei sein, dieses sich einmischen und eben die Tatsache der ganzen Waffen- und Militärareale in Deutschland. Und genau in diesem Zwiespalt ist auch dieses Lied Amerika entstanden. Du kommst als Retter in jeder Not, zeigst der Welt deinen Sheriffstern. Das ist dieser Vorwurf der Weltpolizei. Und dieser Konflikt zwischen Dankbarkeit und Angst findet sich dann auch wieder in so Zeilen wie viele Care-Pakete hast du uns geschickt, heute Raketen, Amerika. Also man sieht in diesem Song so richtig, dass Herbert Grönemeyer keine klare Haltung pro oder contra Amerika hat. Das ist so gesehen ein sehr diplomatischer Song. Er hat sich nicht in die linke Ecke gestellt, aber trotzdem sein Unbehagen und das Unbehagen vieler Deutscher klar gemacht. In seiner Direktheit vielleicht aus heutiger Sicht ein bisschen naiv, aber das war halt damals so der Zeitgeist.
Naja, und es ist ja auch so, dass das damals aus heutiger Sicht noch mal gut gegangen ist. Es hätte aber auch anders kommen können. Wir wissen ja heute, dass wir im Herbst 83 einem Atomkrieg nur knapp von der Schippe gesprungen sind, weil ein Fehlalarm als Fehlalarm identifiziert wurde von einem einzelnen Offizier der Roten Armee. Das ist schon eine krasse Geschichte, die dann später rauskommt. Und wir können froh sein, dass es halt so ausgegangen ist und die Sowjetunion dann die Waffen gestreckt hat, sozusagen. Aber wir leben ja heute immer noch mit den Nachfolgen dieser Situation. Und das macht Atomwaffen ja nicht grundsätzlich besser. Aber aus heutiger Sicht sagt man schon so ein bisschen eine kindliche Vorstellung von Weltkonflikten irgendwie. Aber da gab es viele Lieder zu der Zeit, die das so ein bisschen so ich sag nur 99 Luftballons zum Beispiel oder so. Gab es ja viele Lieder, die das eher so mit kindlicher Symbolik ausgedrückt haben.
Was ja auch okay ist am Ende, muss man ja auch sagen.
Absolut.
Also, was ich mich allerdings immer frage, ist, warum deutsche Künstler versuchen, mit deutschen Texten dann auch noch Reggae zu machen. Ich finde,
ja,
es gibt so wenige deutsche Künstler oder deutschsprachige Künstler, die guten Reggae machen können. Gibt's ganz eine Handvoll, aber Grönemeyer kann es nicht. Ich finde auch der Bab Müsli Man.
Ja, das ist jetzt auch nur so ein angehauchter Reggae, ne? Also das ist also jetzt hat es nicht mit Bob Marley oder irgendwas zu tun, sondern. Nee.
Nein, aber.
Es gibt ja auch noch Mambo auf der Platte. Aber jetzt mal, was ist das Vermächtnis von Bochum.
Ja, man kann, glaube ich, ich würde es in vier Worten ausdrücken, a star is born. Also hier hat Herbert Grönemeyer seinen Stil gefunden. Und es ist wirklich ein Meilenstein für die deutsche Rockmusik, die eine jahrzehntelange Langlebigkeit haben konnte, anders als bei der Neuen Deutschen Welle, wo eigentlich auch von vornherein klar war, dass das jetzt eine Zeiterscheinung, halt eine Welle ist. Und hier hat Herbert Grönemeyer wirklich jetzt eine Richtung eingeschlagen, die dann bis Mensch dann zu seinem auch Höhepunkt gelangt ist. Und das hat ja doch noch einige Jahre gedauert.
Mhm. Und wie sieht's bei dir aus, Benjamin? Hast du dem was hinzuzufügen?
Viel besser kann ich das eigentlich nicht sagen, als Nils das gerade gesagt
dann
hat.
Dann würde ich mich jetzt im Namen aller herzlich bedanken.
Danke, James.
Und tschüss.